Friseurfreund.biz, der Podcast für mehr Freude und finanziellen Wohlstand in Friseurunternehmen. Von und mit Thomas Langer. Herzlich willkommen in diesem Podcast speziell für die Friseurbranche. Schön, dass du reinhörst. Ich teile hier Wissen, Erfahrungen und Ideen für eine All-Win-Arbeitskultur in unserer geliebten Friseurwelt. In der heutigen Episode habe ich meinen Gast Knut Arndt zum Thema Arbeitsmarkt interviewt. Und warum Knut? Weil er der Erfinder, der Gründer von Friseur Job Agent, der größten Jobplattform im Internet für Beauty-Jobs ist. Und er kennt natürlich nicht nur eine kleine Welt, sondern er kennt den wirklich großen Arbeitsmarkt in unserer Friseurbranche und er hat einen sehr interessanten Lebenslauf, der es auf jeden Fall ja sichtbar macht, wie herzlich verbunden er mit uns Friseuren ist. Es ist ein tolles Interview, hört es euch bis zum Schluss an, zum Schluss sind nochmal 5 Tipps dabei, wie man wirklich gut nochmal in der aktuellen Zeit Mitarbeiter für sich und das eigene Unternehmen, die eigenen Salon begeistern kann. Wenn euch diese Podcast-Episode gefallen hat im Anschluss, könnt ihr sie gern auch noch verteilen in eurem Umfeld, denn ich glaube, das Thema Arbeitsmarkt betrifft gerade viele, viele Friseurunternehmer und Friseure auf diesem, ja, in unserer Branche. Wenn ihr mit mir Kontakt aufnehmen wollt, dann könnt ihr das ganz einfach über friseurfreund.biz tun. Und jetzt viel Freude bei dieser Episode. Logbucheintrag. Heute ist der 1.11.2021. Ich wünsche dir, lieber Knut, einen wunderschönen guten Tag. Heute Mittag, der 1.11.2021. Schön, dass wir zwei zusammengefunden haben heute. Und bevor wir in den Austausch gehen, habe ich mir schon angeeignet, sage ich erstmal ein paar Worte zu meinen lieben Gästen und vor allem, wie wir auch zueinander gefunden haben. Und für alle die, die jetzt bei YouTube gucken und die vielleicht den Podcast hören nur, für die würde ich jetzt einfach kurz beschreiben, was haben wir hier für eine Situation. Wir haben einmal den Thomas vorm Bildschirm und einmal den Knut Arndt. Und wer das Gesicht bei YouTube sieht und vielleicht nicht ganz kennt, der sollte sich nicht täuschen, weil der Knut ist ein sehr, sehr aktiver Branchengestalter. Dort sehe ich auch eine Parallele tatsächlich. Ich betrachte mich gern auch als ein solcher. Und Knut speziell hat schon eine sehr lange Geschichte, die er in der Branche gelebt hat und die er auch schon eine lange Zeit, in der er die Branche auch schon so gestaltet hat. Und ich glaube, da kommt auch noch ein bisschen mehr. Ich würde kurz sagen, was er alles schon hat. Also vor allem hat er eine unglaubliche Erfahrung als Friseur mit dem Ziel, immer mit den Besten gearbeitet zu haben. Er war schon bei der Industrie mit am Gestalten. Er hat aber vor allem auch die Online-Welt der Friseurwelt sehr intensiv geprägt mit dem Friseur-Job. Agentenportal, hoffe, das war richtig ausgedrückt, und zum Beispiel auch mit dem Salonstar, den er viele Jahre ausgeschrieben hat. Und Menschen im Salon, habe ich heute gelernt, gibt es richtig viele lesende Newsletter-Abonnenten, die, wie ich auch, sich immer wieder dran erfreuen, was eben in der Branche alles passiert. Also Knut, herzlichen Dank, dass du zugesagt hast zu der heutigen Episode. Kennengelernt haben wir uns ja beim Salon-Erfolgskongress von Jens Engelhardt. An dieser Stelle, das hat sich absolut gelohnt. Das war ein toller Kongress mit allen Menschen, mit denen ich rede, die sich das Ticket gekauft hatten. Die sind zufrieden und begeistert. Wer also möchte, kann da nochmal nachschauen, ob es vielleicht die Aufzeichnung bei Jens auch noch zu kaufen gibt unter Salon Erfolgskongress. Aber nun mitten rein in unser Gespräch. Knut, wie geht's dir heute?
Hey Thomas, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich, dass du mich hier an Bord gezogen hast. Okay. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, das sieht man auch und das strahle ich auch ein bisschen aus. Spitzenmäßig. Also ich freue mich auf unser Gespräch, Thomas. Du bist mir auch aufgefallen bei dem Salonkongress, als wir miteinander gesprochen haben, gerade so den Unternehmensbezeichnung Friseurfreund kommt auch schon mal super sympathisch rüber. Und wie ich gelernt habe, bist du auch Friseur und von daher schlägt mein Herz auf jeden Fall hier für unser Meeting heute.
Da bist du im richtigen Podcast gelandet, würde ich sagen. Absolut. Ne? Ich habe gerade schon so ein bisschen skizziert, ne? Das kann natürlich nur unvollständig gewesen sein. Für alle Hörer, größte Teil sind bei mir ja auch Friseure und auch Unternehmer oder auch Führungskräfte. Wenn du ganz kurz skizzierst, deine fachliche Karriere. Ich fand es einen sehr interessanten Aspekt, weil da vielen Namen wie Vella, Paul Mitchell, beste Friseure und so weiter. Willst du es ganz kurz mal zusammenfassen, was dein fachlicher Werdegang ist?
Boah, also die lange Lebenszeit jetzt kurz fachlich zusammenzufassen. Na ja, gut, ich habe jedenfalls meine Friseurlehre 1984 gestartet beim Klaus-Peter Ochs in Frankfurt, worauf ich heute auch immer noch sehr stolz bin. Insbesondere damals in diesem supermodernen Salon im BFG-Hochhaus. Okay. Im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, dass die 80er Jahre und Anfang der 90er natürlich die fettesten Jahre für die Friseurbranche waren. Vielleicht haben wir gedacht, es geht immer so weiter. Okay, ja. Anders gekommen. Damals Klaus-Peter und sein Salon. Ich glaube, wir hatten in dem Salon circa 30 Friseure plus 20, 25 Azubis plus 5 Rezeptionistinnen und zwei Männer im Herrensalon, der damals schon ein super Herrensalon war. Und zu der Zeit gab es, glaube ich, zweimal im Jahr auch eine große Tournee durch 10 Städte, bei denen wir dann die Kollektion, die Klaus-Peter entworfen hat, auf den Bühnen vorgestellt haben. Da waren meist so 350 Friseure in den Sälen. Und so ging das 2-3 Jahre lang. Und das hat mich natürlich geprägt, dass in der Friseurbranche karrieremäßig mehr zu machen ist, als es den Eindruck hat, wenn man sich für eine Friseurlehre interessiert, ne? Ja. Insbesondere alle Außenstehenden haben sich natürlich die Hände über den Kopf geschlagen, als ich nach dem Abi beschlossen habe, Friseur zu werden. Aber wenn du dann damals diese Atmosphäre in den Salon mitbekommen hast und du hast gesehen, wie groß da die Welt sein kann und was man da auch als Unternehmer später erreichen kann, da gab es für mich kein Halten mehr. Ja. Nach den 3 Jahren bin ich dann damals zu Ingrid Klee gewechselt. Die kennst du wahrscheinlich nicht. Nee. Ja. Die war eine ganz fette Nummer. Also die lebt auch heute noch und schneidet auch heute noch Haare. Sie war die erste deutsche Friseurin, die jemals auf der Queen Elizabeth arbeiten durfte. Also da durftest du wirklich nur arbeiten, wenn du best of the best warst. Und ich glaube, die war persönlich befreundet auch mit allen Leuten, die die Sassoon-Akademie in London gemanagt haben. Hatte später, glaube ich, auch Salons in Wiesbaden, Los Angeles und Marbella. War auch eine Zeit lang Vorsitzende von der ICD, wenn ich mich richtig erinnere. Und eine atemberaubende Friseurin, wenn du der bei der Arbeit zugeschaut hast, dann du musstest dich einfach verlieben. Kennst du den Film Der Freund der Friseurin? Dieser französische Spielfilm?
Jetzt
der
muss ich nein.
Friseuse? Musst du mal schauen. Gibt's auf jeden Fall irgendwo zu gucken bei YouTube. Der Mann der Friseuse, französischer Spielfilm. Genauso ging es mir. War total verliebt, super.
Ah, toll. Ingrid Klee, ne?
Ja, genau.
Der Name. Okay, das also für alle lieben Hörer, die jetzt hier mithören und den Namen noch nicht hatten, das scheint ein Googeln mal wert zu sein auch, ne? Ja. Sehen, was man da findet.
Und klar, das waren dann praktisch 2-2,5 Jahre war ich da am Start und in den 5 Jahren, wie gesagt, das war die Hochzeit, weiß ich gar nicht, mit wem wir alles zusammen auf Tourneen waren und mit wem wir alles Haare gemacht haben. Fremdle, Marlies Möller, wo du dann hinter der Bühne deren Haaren auch mit vorbereitet hast, wenn es irgendwie eng geworden ist, ja. Ja. Oder gerade in Österreich, Wien waren wir oft damals unterwegs. Also da warst du geprägt. Das war dann kein normaler Friseuralltag mehr. Und ich fand auch damals gab es auch ein bisschen mehr, heute spricht man ja auch von Salonarbeit oder Bühnenarbeit. Ich fand, früher war mehr Bühnenarbeit im Salon, als wie Salonarbeit, die auf der Bühne vorgestellt wird. Also die Sache war bedeutend kreativer, finde ich.
Ach so, guck mal, jetzt haben wir doch schon mal auch wieder, ich finde das hochinteressant, gerade dir zuzuhören, ne? Weil ich hatte das in der E-Mail von dir gelesen, deinen Werdegang, und dann dachte ich so, ja gut, was gibt's da zu erzählen? Aber alleine diese Abstimmung zu der heutigen Zeit auch nochmal, ne? Also dieser Satz, früher war einfach mehr Bühnenarbeit im Salon. Es war kreativ.
Ja, auf jeden Fall. War aufregend, ja.
Ja.
Ja, zum einen, klar, kamen natürlich auch die ganzen Models, aber da war der Salon natürlich auch dementsprechend und dann hast du auch viele Kunden gehabt, die eben die neuesten Styles irgendwie haben wollten. Ne?
Ja.
Tatsächlich so als Erinnerung, oder wir haben uns oft auch ausgetauscht, war bei vielen doch die Meinung, dass meistens die neuesten Trends nicht der Friseur rausgeht und sucht die sich, sondern die werden durch die Kunden in die Salons reingetragen.
In diese Richtung auch, okay.
Aber du siehst schon, da kommt so ein bisschen meine Leidenschaft her, die dann bei den Menschen im Salon auch zu sehen ist. Ja.
Ja.
So hoffe ich auf jeden Fall.
Ist sie.
Ja, und nach 5 Jahren habe ich dann erstmal genug gehabt, weil das war so ein elitäres Publikum damals in Frankfurt auf der Goethestraße, kannst du dir vorstellen.
Ja.
Alle mit Hasenkopf, ob länger oder kürzer, ob gestuft oder nicht, gesträhnt oder gefärbt. Also es waren 90% Hasenkopf in unterschiedlichen Variationen.
Ja.
Und die Damen sehr anstrengend.
Okay.
War auch so ein bisschen mein Ehrgeiz gewechselt durch meine Kunden. Und da hatte ich dann beschlossen, ja, ich gehe jetzt nochmal auf die Uni und will nochmal Wirtschaftswissenschaften studieren.
Okay. Ja.
Also die ganz große Nummer mit Wirtschaftswissenschaften. Und hab das dann auch angefangen.
Ja.
Hatte in der Zeit musstest du damals unheimlich viele Praktikas noch absolvieren, damit du anschließend eine gute Chance hast. Ich glaube, ich war 6 Monate in Frankfurt an der Börse als Student. Dann war ich bei der Dresdner Bank als Student, als Art Praktikant oder wie man das damals sagen wollte. Und hatte auch in dem Rahmen mit Dresdner Bank und damals auch mit Vella Iran eine Diplomarbeit geschrieben über Marketing in islamischen Ländern. Da war ich auch zweimal bei Vella im Iran gewesen.
Gut.
Ja, zwischendurch nochmal bei einem englischen Unternehmen, die doch sehr innovativ gearbeitet haben, also außerhalb unserer Branche, ging um Logistik.
Mhm.
Und dann direkt nach dem Studium hat sich damals gerade Paul Mitchell in Deutschland so ein bisschen niedergelassen. Also es gab vorher schon einige Produkte, es gab 60 Kunden und wir hatten dann damals angefangen, oder ich wurde dann angestellt von der Distribution damals.
Reinhold Wild?
Für Schulungen und Marketing und Events und Shows und ein bisschen Vertriebstraining.
Ja.
Und das haben wir dann 2,5 Jahre gemacht oder habe ich dann 2,5 Jahre gemacht. Wir haben dann Tourneen veranstaltet, also die ich dann irgendwie auf die Beine stellen musste mit Robert Cromins, Angus Mitchell und
das ist spannend, weil das sind jetzt so die Namen, die ich aus meiner Ausbildung als sehr inspirierende Persönlichkeiten kenne.
Ja, ja, ich musste dem Robert Cromins alles Mögliche versprechen, einschließlich der Bekanntheit, die er so erreichen kann, so auch abends nach Partys, damit wir den dazu motivieren, für witzig kleines Budget mit uns 10 Tage durch Deutschland zu fahren.
Schöne Idee. Aber
für mich war es, augenöffnend zu sehen, wie die Amerikaner arbeiten und an die Sache rangehen. Also nicht nur was Produkte betrifft, sondern auch Haare. Und ich für mich feststellen musste, dass wir Deutschen da viel zu traditionell an die Sache rangehen, uns viel zu sehr an irgendwelche Regeln halten oder versuchen zu halten, die uns irgendeiner beigebracht hat. Und mich praktisch die Lockerheit, mit denen die Amis da drangegangen sind, hat mich tatsächlich aus den Socken gehauen. Ja. Also ich war total begeistert und habe danach die Welt auch anders gesehen.
Ja.
Nach 2,5 Jahren wurde mir das in Deutschland dann ein bisschen zu klein. Dann habe ich da meinen Vertrag aufgelöst und ein paar Tage später kamen die Amerikaner, also Paul Mitchell America, auf mich zu und haben mich dann erst als Assistent vom European Sales Manager engagiert. Und ein Jahr später wurde ich dann European Sales Manager für Paul Mitchell in Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Dubai und Italien. Und habe die Chance ergriffen und bin dann mal 3 Jahre nach Spanien gezogen.
Ah.
Und habe sofort aus meinen Job gemacht. Der hört sich super an. Aber tatsächlich war es, sagen wir hier, 5 Tage Reisen, 3-4 Tage zu Hause, 5 Tage Reisen, 3-4 Tage zu Hause. Mhm. Aber klar, hat Spaß gemacht, war eine Riesenerfahrung in den ganzen Ländern, die verschiedenen Salons, sondern auch die Umgangsform mit den Kunden in den Salons kennenzulernen. Ich musste verkaufen, ich musste Produkte schulen, ich musste mit den Außendienstmitarbeitern durch die Gegend fahren, musste die coachen. Und auch mit den Distributeuren war ich der Ansprechpartner, war für mich eine aufregende Zeit, ja, war wie ein Start-up. Also
glaube ich.
Ganz klasse. Und gerade in Dubai, wenn du dann mal auf dem Parkplatz die Friseurinnen getroffen hast, die durftest du natürlich in keinen Salon, weil nur Frauen drin sind. Die kamen dann verschleiert raus und haben mit dir auf dem Parkplatz ein Gespräch geführt. Das war schon wild, ja.
Glaube ich. Das sind ganz, ganz besondere Situationen dann.
Aber war aufregend und kann auf die ganzen Tourneen und Veranstaltungen, die wir mit den Salons dann hatten oder auch dann nachher in Las Vegas oder Hawaii mit Paul Mitchell zusammen, das war schon aufregend, ja, war super.
Da kommt mir gerade fast eine Idee für eine Podcast-Episode, mal die Historie dieser vergangenen Jahrzehnte mal aufleben zu lassen, weil das tatsächlich sehr, sehr spannend ist. Und erst hat auch in meinem Gedächtnis, ich habe 98 angefangen zu lernen, schon so ein bisschen weg ist in dieser Realität, in der wir heute leben, ne? Aber diese alten Zeiten waren wirklich was sehr Bewegendes, was sehr Aktives, Aktivierendes in der Friseur.
Du, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich, ich war bei mir, in dem Salon, wo ich gearbeitet habe, bei Ingrid Klee, da war ich ja der Neueste sozusagen. Ich war auch, glaube ich, mit der Umsatzschwächste. Ich glaube, die anderen damals, die hatten 20, 22, 25.000 D-Mark Umsatz pro Monat. Das waren etwa 5 oder 6 starke Friseure, die darin gearbeitet haben und eine Color-Expertin. Das heißt, wenn du 5 Leute hast, dann waren das 100.000 Euro im Monat Umsatz, die da zusammengekommen sind über das Jahr, knapp über 1,2 Millionen Euro Umsatz, die ein Salon mit 6 Personen gemacht hat, auf einem sehr hohen Preisniveau. Also ein Herrenhaarschnitt bei mir hat damals schon 50 D-Mark gekostet.
Ja.
Das war 86, 87, ja. Ich meine, und wenn du dann heute manche Salons siehst, wie die da rumkrebsen oder nicht das erreichen, was sie gerne möchten oder den Weg dahin sehen oder die Branche insgesamt, wo wir heute stehen mit unseren Preisen, ja, das tut schon ein bisschen weh, ja, wo ich sagen muss, ah, schade, hätte auch anders sein können.
Ist ja aus deiner Sicht regelrecht ein Rückschritt, der hier gerade da ist, ne?
Ja,
dem, was du da erleben konntest.
Ja, natürlich. Also ich meine, es gibt ja immer Lichtblicke und es gibt auch immer positive Entwicklungen. Aber für die Branche insgesamt, also war die 80er, 90er, wahrscheinlich auch die 70er, aber daran kann ich mich nicht erinnern, granatenmäßig, ja.
Dicke Jahre. Wir wollen ja heute noch über den Arbeitsmarkt auch sprechen. Das,
ja, unbedingt. Ja,
das ist auch Titel dieser Episode werden wird. Und wenn wir jetzt mal von deiner Fachlichkeit, sehr spannende Zeiten, jetzt gucken, du hast ja dann irgendwann beschlossen, ich glaube, ich gucke auf meinen Zettel, 2004 hast du den Friseur-Job-Agent gegründet, ne?
Also ich hatte mich 2003 selbstständig gemacht, also aus ähnlichen Gründen wie du.
Ja.
Und hatte damals, sag mal, ein bisschen mehr im Bereich Personalvermittlung und Vertriebsberatung gearbeitet. Ich konnte für 2, 3 größere Marken auch Vertriebspartner in Deutschland finden und war dann auch mit den Außendienstleuten so ein bisschen unterwegs und habe denen so meine Erfahrung mitgeteilt.
Yeah.
Und irgendwann kam eine größere Kette auf mich zu, die Personal gesucht hat, Friseurpersonal. Und damals gab es vielleicht, keine Ahnung, 2 Anzeigenseiten in der Top-Hair.
Ja.
Und in den allgemeinen Zeitungen gab es natürlich irgendwie gar nichts. Und aus meinem Studium wusste ich natürlich, okay, da ist ein latenter Arbeitsmarkt vorhanden, der aber nicht transparent ist, den du nicht sehen kannst, von dem ich aber wusste, dass ich als Friseur immer gerne mal woanders gearbeitet hätte.
Ja.
Aber ich natürlich keine Ahnung hatte, wie es in dem Salon aussieht, wie das Team aufgestellt ist, wer gerade jemand sucht. Und auf der anderen Seite als Außendienstmitarbeiter oder Vertriebsmann hat mich natürlich in den 10 Jahren fast jeder Salon gefragt, ob ich nicht Mitarbeiter für ihn kennen würde, wo sie arbeiten könnten.
Klar.
Und dann bin ich dann irgendwann nachts um 3 wach geworden und habe gedacht, ich brauche sowas wie, damals gab es Monster noch als führende Jobbörse. Ich brauche sowas wie Monster für die Friseurbranche. Ich brauche eine Jobbörse für die Friseurbranche. Das war im Januar, Februar 2004 und im Mai sind wir dann, glaube ich, tatsächlich online gegangen.
Oh, dann habt ihr aber schnell aus dem Boden gestampft.
Ja, das ging relativ zügig, war auch bedeutend einfacher gestrickt, als das heute ist.
Ja.
Und es kam super gut an, also bis es effizient, bis es finanziell sich gelohnt hat, hat es 2 Jahre gedauert. Aber der Traffic wuchs ziemlich schnell an. Also in den besten Zeiten waren es 15.000 Leute, die im Monat auf die Seite gekommen sind. Die Unternehmen hatten auch sehr viele Bewerbungen über uns bekommen. Von daher sind wir schnell gewachsen. Wir wurden weiterempfohlen. Und das lief dann erstmal eine Zeit lang echt total super. Ja, also da war der Arbeitsmarkt noch ein Arbeitgebermarkt. Das bedeutet, der Arbeitgeber konnte sich aussuchen, wer sich bei ihm bewirbt. Und das waren dann tatsächlich bei guten Namen, keine Ahnung, 50 oder 100 Bewerbungen, die da eingegangen sind. Die konnten dann aus dem Vollen schöpfen.
Die konnten auswählen, ja.
Ja, bisschen aufregend wurde es dann so Ende der 2000er Jahre, als dann, dass im Nachhinein diese dramatischen Herkiller-Salons auf den Markt kamen und diese 10-Euro-Salons, die angeblich so für Teenies waren, wo du dir für kleines Geld schnell die Haare cool schneiden lassen konntest, wo am Anfang noch jeder gedacht hat, oh, das ist eine super Idee, das ist ein zusätzliches Marktsegment, was ich mir erschließen kann.
Ja.
Und im Nachhinein würde ich sagen, das war das Schlimmste, was der Branche passieren konnte.
Heute
wurde ja auch intensiv von der Industrie gefördert. Die konnten ganz viele neue Salons gewinnen, hatten Prämien bekommen für die Erschließung von diesen Salonketten oder von diesen Franchise-Partnern.
Ja.
Aber die Entwicklung war schlimm, ja. Wie gesagt, das war 2010, so im Nachhinein kam es da zu einem echten Break. Hat aber noch so 2, 3, 4 Jahre gedauert, bis sich das durchgeschlagen hat in der Branche. Wir haben tatsächlich 2013, schätze ich, eine Marktforschung betrieben. Wir heißt damals meine Franchise-Partnerin Raffaela Kirschnick, die hat Searchjob Agent in Österreich gemanagt und in Deutschland. Und die konnte die Wirtschaftsuniversität in Wien als Partner gewinnen. Und wir zwei haben dann dafür gesorgt, dass insgesamt 1000 Friseure bei dieser wissenschaftlichen Studie teilnehmen, die zu ihren Einstellungen zum Arbeitsmarkt, Arbeitgeber und Salons Auskunft gegeben haben. Es war dann eine richtige wissenschaftliche Studie, für die auch ein Doktor vergeben worden ist.
Ja.
Und wir haben das dann als Buch rausgebracht und als Broschüre und haben auch die Informationen auf unseren Webseiten veröffentlicht. Und das war schon nochmal, wie soll ich sagen, also die erste echte wissenschaftliche Studie im Friseurarbeitsmarkt. Ja, also eine richtige wissenschaftliche Studie. Wir haben das.
Muss ich an der Stelle kurz dazwischen, weil als du das jetzt gerade nochmal erzähltest, ich muss gestehen, ich wusste nicht, dass du da mit drin hängst. Ich hatte die Raffaela Kirschnick, kannte ich dazu aber. Die war nämlich sogar mal bei uns und hat diese Studie vorgestellt. Da war ich schon bei Vella. Und ich habe diese Studie intensiv bemüht, als ich damals zum Thema Bildungscontrolling meine Diplomarbeit für meinen Betriebswirtschaftsabschluss geschrieben habe. Und da war ja unglaublich viele wirklich mal griffige Ideen. Ich weiß noch, eins war wichtig, Weiterbildung. Damals war Weiterbildung, ab 8 Weiterbildung pro Jahr fühlten sich die Mitarbeiter erst so wohl. Ne? Also da hieß es, ja, jetzt wurde gut genug für uns getan. Und das war damals eine unglaublich spannende Studie.
Ja.
Und an der Stelle lieben Dank, Knut, weil die hat mich, wird mir gerade klar, unglaublich mitgeprägt. Also die hat mir eine Friseurwelt nochmal aufgezeigt, die früher sonst nur für mich so kreativ-künstlerisch war. Und dort wurde es für mich das erste Mal griffig. Toll, danke, Knut, das war mir nicht klar. Danke für diesen Beitrag zur Branche also, und zu meinem Leben. Also voll schön, das, wunderbar.
Ja, aber wir zählen heute noch davon, weil letztendlich haben wir dann unsere Jobbörse kontrolliert, ob wir auch all diese Sachen bei uns berücksichtigen, beziehungsweise, also ich hoffe, dass das so wahrgenommen wird, wir beraten unsere Kunden auch ausführlich oder wirklich gut. Und die Basis von Raffaela in Österreich und mir damals in Deutschland war diese Studie, um zu sagen, hey, was wir euch empfehlen, ist nicht irgendwie so ein Bauchgefühl, sondern das ist wissenschaftlich nachgewiesen.
Ja.
Also nicht nur nachgewiesen, sondern auch bestätigt, dass das auch so ist. Und tatsächlich war das eigentlich auch relativ allgemeingültig. Das heißt, wir haben die ja dann auch mit anderen Arbeitsmarktstudien im allgemeinen Markt belegt. Und das war eigentlich mehr oder weniger identisch. Ja. Klar kam noch das Handwerkliche dazu, aber viele Sachen sind tatsächlich, viele Werte und Einstellungen sind heute noch relevant und gelten allgemein.
Du hast vor uns gesagt, das wurde als Buch veröffentlicht. Findet man das heute noch irgendwo?
du bei uns auf Menschen im Salon kannst du die Inhalte in der Zwischenzeit kostenlos einsehen.
Wow, also das würde ich dann...
Bereich, ich glaube, der heißt Business und darüber gibt es dann Personalstrategie 2020, haben wir das genannt.
Und da ist das mit drunter. Mhm. Also das verlinke ich dann nochmal mit in den Shownotes hier beim Video und bei den Podcast-Episoden, weil das ist wirklich nochmal interessant. Ich kann aus eigener Erfahrung wirklich sagen, das hat mir damals sehr weitergeholfen, meine Lebenswelt mehr besser zu verstehen. Ne?
Mhm. Ja.
Wenn wir kurz zu Friseur-Job-Agent nochmal gehen. Ihr seid ja, also aus meiner Sicht, glaube ich, das größte Jobportal, was speziell für Beauty-Unternehmen ist, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, als wir gestartet sind, war damals... Da war noch ein bisschen mehr Action im Markt. Ja, dann hatten wir Friseur-Job-Agent 2004 in Deutschland gestartet. Ich glaube, 2004 im Laufe des Jahres kam schon Österreich dazu. Danach die Schweiz mit coiffeurjob.ch, mhm. Dann Holland mit capasjob.nl. Die gibt es auch beide heute noch. Spanien haben wir irgendwann zugemacht. Da hatten wir auch zeitlang eine Jobbörse, die hieß Pelu-Jobs. Und Italien, aber Italien war ein anderes Thema, das ist nie richtig ins Laufen gekommen. In der Zwischenzeit betreibe ich Friseur-Job-Agent nur noch in Deutschland.
Ja.
Aber wir haben eine neue Plattform, die nennt sich Beauty-Job-Agent. Die haben wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Okay. Ja. Weil du hast ja vor uns gesagt, es gab früher diesen Arbeitgebermarkt. Und wenn ich heute auf den Arbeitsmarkt gucke, um auch mal zu dem Thema rüberzukommen, ist das ja schon eigentlich ein Arbeitnehmermarkt, oder?
Ja, genau. Dazu hat sich das gewandelt, ja.
Komplett einmal gedreht, ne? Wann war so ungefähr der Wandel? Kannst du das einsortieren?
Du, das kannst du statistisch relativ einfach nachschauen, nämlich in dem Moment, wenn die Babyboomer und die nachfolgende Generation ihren Abschluss gefunden haben und die nachfolgenden Generationen vom Geburtenumfang stark zurückgegangen sind. Also das liegt jetzt nicht nur an unserer Branche, sondern das liegt an der umgedrehten Tannenbaumfunktion, die für Deutschland gilt. Ja.
Demografische
Pyramide. Dass es einfach viel weniger junge Menschen gibt und davon soll ein Teil in die Friseurbranche wandern und der andere Teil sich auf andere Branchen verteilen. Mhm. Und ich glaube, das war dann so 2016, 2017, als wir angefangen haben, stark über Employer Branding zu sprechen und das Unternehmen sich auf einen Arbeitnehmermarkt einstellen müssen.
Ja, da dieser Begriff Employer Branding, mir ist er jetzt gerade geläufig. Ich würde es trotzdem gern für meine Hörer, die das vielleicht noch nicht so am Schirm haben, kannst du ein paar Worte dazu sagen?
Du, eigentlich ist es ist ein etablierter Begriff. Also man muss sich mit dem Begriff tatsächlich auseinandersetzen, auch wenn man als Friseur jetzt solche amerikanischen Fremdwörter nicht unbedingt braucht. Employer, das heißt natürlich Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Marketing sozusagen. Also du musst als Arbeitgeber, was das Thema Personal betrifft, dich eher am Thema Marketing orientieren. Mhm. Das heißt, wie positionierst du dich im Arbeitsmarkt als toller, potenzieller Arbeitgeber für all die, die da gerne Friseur werden möchten. Mhm. Und darum geht's eigentlich. Und eigentlich können das Friseure gut. Eigentlich sind ja Friseure gute Marketingleute, die dafür sorgen, dass die genug genug Kunden in den Salon bekommen, entweder durch ihre Arbeit oder durch Mund-zu-Mund-Propaganda oder durch Werbemaßnahmen. Das können ja Friseure wirklich gut und die meisten Salons haben auch genug Kunden heutzutage. Mhm. Ja. Und diese Ideen, diese Gedanken musst du eigentlich auf den Arbeitsmarkt übertragen. Also ganz plausibel sagen wir, du hast eine Webseite, in der du tolle Frisuren und tolle Sachen für deine Kunden vorstellst. Mhm. Wegwischen. In der Zukunft würdest du deine Webseite so ausrichten, dass du als allererstes potenzielle Mitarbeiter ansprichst.
Richtig.
Klar, auch die Kunden natürlich, aber das Schwierigste für einen Friseursalon in den nächsten 10 Jahren wird tatsächlich sein, genug Mitarbeiter zu rekrutieren. Und das sollte sich dann praktisch in allem, was man tut, auch wiederfinden.
Und vor allem Mitarbeiter zu finden, die auch zum eigenen Unternehmen passen. Ne? Dort überschneiden sich ja deine und meine Welt auch sehr. weil ich selber auch der Meinung bin, ja, natürlich braucht man Mitarbeiter, aber zum Schluss muss es ja eben auch ins Gesamtkonzept, ins Gesamtkunstwerk, Salon und Team vor allem auch passen. Ne?
Ja, das ist ja dein Thema, das stimmt, ja.
Ne? Ist nichts so schlimmer, als wenn du so Reibereien im Team hast und damit die Salonatmosphäre bei schönstem Ambiente trotzdem die Atmosphäre versaust aus Versehen. Ne? Also da wählerisch zu bleiben, ist, glaube ich, ein mutiger Schritt in der aktuellen Zeit, weil eben nicht so viel Personal anklopft und gerne im Unternehmen arbeiten möchte. Aber da wirklich zu warten, bis der Mensch kommt, der wirklich passt. Ne? Und da eben auch drauf zu achten, dass man da keine Fehler macht, finde ich unglaublich wichtig. Ich bin, hatte ich ja auch geschrieben, über den Newsletter, frag mich, vor 1-2 Monaten kam der,
ja,
drüber gestolpert. Und da guckt man kurz auf meinem Handy nochmal raus, den Text. Und da stand so schön, Friseurjobs, die dich glücklich machen. Diese Stellenangebote machen dich glücklich. Und dann gibt es eine Auflistung, ich ratter sie kurz runter, was alles so glücklich macht. Und da war dabei Geburtstagsfeier und Geschenke, Weihnachtsfeier und tolle Events. Da habe ich noch gedacht, naja, das ist so ein bisschen, das ist so der Standard, den man eigentlich erwartet. Da könnte man von Erwartungsqualität sprechen. Und dann ging es aber los. Fahrtkostenübernahme und Tankkarte und private Parkplätze. Bezahlte Überstunden, Weiterbildung. 38-Stunden-Woche wurde hier schon benannt, faires Gehalt, Provision, Weihnachtsgeld als Grund, samstagsfrei, geregelte Arbeitszeiten, flexible Teilzeit und Vollzeit an 4 oder 5 Tagen, sogar das wurde schon vorgeschlagen, und für mich das Highlight, vorhandener Kundenstamm und Zeit für deine Kunden. Und da habe ich so gedacht, nachdem ich dann den Newsletter durchscrollte und die ganzen Jobangebote da sah, von teilweise bekannten, teilweise mir unbekannten Namen, dachte ich, hossa die Waldfee, hier ist aber was im Umbruch.
Ja, definitiv.
Also richtig. Also solche Anzeigen habe ich noch nie gelesen. Ne? Also da ging es ja eher um, du bringst mit Flexibilität und du bringst mit Teamgeist und du bringst mit am besten Umsatz. Ne? Aber hier ist ja wirklich mal, also da wird wirklich auf die Mitarbeiter Wert gelegt. Ne?
Fokus gelegt. Ja, definitiv. Also was soll ich sagen? Du hörst das ja wahrscheinlich oft in den Nachrichten oder in den Karrieremagazinen, wo dann steht, der Krieg um die Fachkräfte hat begonnen. Ja. Und ich muss sagen, der Krieg um die Fachkräfte im Bereich Friseur, der ist im vollen Gange. Entweder du steigst jetzt ein und gehörst mit zu den Gewinnern und bemühst dich, oder gut, du musst halt sehen, wie du deinen Salon im anderen Fall anders aufstellst, wenn du da jetzt nicht dran teilnehmen willst. Und die Corona-Krise hat natürlich, wie man das so bei anderen Themen auch gehört hat, da das Brennglas nochmal draufgelegt und hat die Situation nochmal verschärft,
ja,
so dass die Salons, die relativ gewitzten Unternehmer, Doppelpunkt, innen geführt, ja, werden, sagen, okay, wenn, dann schnappe ich mir jetzt die Besten.
Mhm.
Und sehe das als langfristige Investition in mein Unternehmen, in den zukünftigen Umsatz und dann, ja, zukünftigen, ja, Unternehmenserfolg.
Ja.
Und versuchen jetzt, die tollen Leute für sich zu gewinnen.
Also muss ich sagen, ich finde es eine tolle Bewegung, die da entsteht. Aber als Friseurfreund, ich bin ja Freund von Unternehmern, Teams und aber auch den Kunden, natürlich mit dem Fokus auf die Friseurunternehmen, muss ich sagen, mir gefällt diese Entwicklung. Ich weiß aber auch, dass das den ein oder anderen vor Herausforderungen bezüglich der eigenen Gewohnheiten stellt. Du hattest das vor uns, als du von deiner Historie erzählt hast, so schön berichtet, wie dich die Leichtigkeit der Amerikaner so angesteckt hat und dich so dir die Welt nochmal neu gezeigt hat. Ne? Und da kam mir schon, ja, wir Deutschen leben sehr viel in Gewohnheiten. Also versuchen, Dinge so aufrechtzuerhalten. Und wenn man jetzt eben sieht, wie Unternehmerinnen da anfangen umzudenken und eben den Fokus auf das Personal zu legen. Zum Beispiel diese 4-5-Tage-Woche. Das war ja noch vor kurzem undenkbar, dass man das überhaupt im Friseur-Business denkt. Oder? Siehst du das anders? Ich meine, vielleicht können wir auch mal kurz hinschauen. Du kennst ja den gesamten Arbeitsmarkt. Ich glaube, das ist nochmal das Schöne für meine Hörer, dass du jemand bist, der nicht aus seiner eigenen Realität heraus erzählt, sondern du guckst, wie hast du vorhin gesagt, du siehst auch Suppe, aber vom Tellerrand aus. Ne? Wie ist denn das gerade alles so? Wie viele Menschen, wie viele Unternehmer suchen denn gerade? Und wie beweglich sind Friseure eigentlich gerade? Bewegen sich manche? Das waren gerade viele Fragen.
Ja, also ich überlege mir meine Wortwahl so ein bisschen genau. So. Also sagen wir mal, also auch in Bezug auf mich, auch ältere Hunde lernen noch Tricks, wenn der Knochen groß genug ist. Also entweder wenn dich was lockt, tatsächlich dahin zu gehen, oder wenn es weh tut. Und meisten Menschen oder meisten Unternehmer bewegen sich immer dann, wenn es anfängt, weh zu tun. Mhm. Und es gibt immer so ein paar Tolle, die bewegen sich, wenn die auch was durch was Tolles gelockt werden.
Ja.
Aber die Neigung, Schmerzen zu vermeiden, ist eigentlich bei den Menschen stärker ausgeprägt.
Mhm.
Jetzt habe ich tatsächlich einen Teil deiner Fragen natürlich vergessen.
Ja, zu Recht. Ich
greife. Nein, um Gottes Willen. Nein, es sind ja ganz wichtige Aspekte, die jetzt den Arbeitsmarkt beeinflussen. Also, ja, es gibt ganz viele, die noch an den althergebrachten Dingen stecken. Die haben wir jeden Tag am Telefon. Mhm. Ja, aber ich vergebe doch einen Job. Also, die können doch froh sein, wenn sie bei mir arbeiten können. Ja, was bieten? Was sollen wir bieten? Die können bei mir arbeiten, die kriegen ein gutes Gehalt und Provision. Wir zahlen übertariflich. Wieso? Ich suche schon eine Friseurin zum nächsten möglichen Termin. Wir sind ein toller Laden. Wir machen tolle Umsätze. Wir kümmern uns um unsere Kunden. Also meistens fängt es dann an, dass wir versuchen zu erklären, dass der Arbeitsmarkt sich gewandelt hat, dass es zu einem Arbeitnehmermarkt sich gewandelt hat, dass die Unternehmen sich eigentlich um die Mitarbeiter am Markt bewerben sollten. Ja. Das wäre ideal. Und ihr Unternehmen vorstellen, sich selbst vorstellen, aber natürlich vor allem hervorheben, was der Arbeitnehmer davon hat, wenn er sich bei Ihnen bewirbt und sich für das Team entscheidet. Klar hätte jeder Arbeitgeber die Situation gerne wieder so wie früher, wo er die Regeln festlegt, wo er sagt, das sind meine Öffnungszeiten, an den Tagen arbeiten wir, samstags haben wir geöffnet, da ist nicht frei, ihr habt montags frei und ihr habt sonntags frei, aber sonntags und montags machen wir Seminare und Weiterbildung, das ist wichtig. So, und ihr habt einen bestimmten Umsatz. Ihr müsst das 3,5-fache von eurem Umsatz erreichen. Und ab dem, was drüber ist, kriegt ihr eine Provision. Kauft eure Scheren, kauft euer Werkzeug, seid morgens pünktlich. Wie ihr das alles managt, ist mir egal. Und ob ihr in der Lage seid, eure Wohnung oder euer Leben zu gestalten, ihr habt hier bei mir einen Arbeitsplatz, dafür bin ich verantwortlich.
Naja.
Schwierig, ja, muss ich sagen.
Aber kommt noch vor, tatsächlich.
Ja, natürlich, das kommt täglich vor. Also nicht nur in der Friseurbranche, sondern natürlich in allen Branchen. Mhm. Gerade wenn die Unternehmerinnen ein bisschen älter sind, dann sind das natürlich die Gewohnheiten, die sie so haben.
Ja.
An was sie gerne festhalten. Du siehst das auch bei Kommentaren bei Facebook. Da bin ich ja in ein, zwei Gruppen drin. Aus vielen anderen bin ich ausgetreten, weil ich es nicht ausgehalten habe. Dann siehst du dann sagen, ja, wir haben früher auch geputzt. Ja, wir haben auch den Salon aufgeräumt. Mhm. Ja, wir haben auch Dauerwelle gemacht. Wir haben das auch weggeräumt. Ja, mag sein, dass das früher so war. Mhm. Das ist auch schön, dass du das so erlebt hast. Aber die heutigen Menschen haben andere Werte und andere Erwartungen. Und wenn du mit denen arbeiten möchtest, weil du die brauchst, um deinen Salon managen zu können, wäre es wichtig, dich damit auseinanderzusetzen und zumindest ein Gespräch zu führen, um zu sehen, wo man da zusammenkommt.
Mhm.
Ja, also gibt natürlich dann viele, die sagen, ja, wir wollen keine mehr, ich will keine Auszubildenden mehr. Ich komme mit den Leuten nicht zurecht, die lassen sich nichts sagen. Wenn du aber das Fernsehen anschaltest und siehst, dass da ganz viele Teenies im Ahrtal bis zu den Hüften im Matsch stehen und da mithelfen und mitarbeiten und die anderen Menschen unterstützen, dann denkst du schon, nee, das Bild kann so einseitig nicht sein.
Genau,
ja.
Genau, da stimmt es, die Wahrnehmung auch nicht immer überein mehr. Ne? Das sind viele so Annahmen, die Wahrnehmung dann so beeinflussen.
Hm. Ja, und tatsächlich, so wie man sich das angewöhnt hat, das zu sehen oder wie man das, weiß jetzt nicht, ob es das heute so noch sagen kann, oder wie die Gespräche halt beim Stammtisch laufen. Ne? Also die alten oder die älteren Arbeitgeber oder auch die jüngeren haben das übernommen. Die erzählen jetzt immer irgendwas von einem 3,5-prozentigen Umsatz und über dem du dann eine Provision bekommst, wo du so denkst, ja, aber das steht ja nicht in der Bibel. Ich meine, wo ist denn das festgeschrieben? Also wenn ich einen Mitarbeiter einstellen würde, dann ist meine Einstellung eines Mitarbeiters für mich eine Investition in die Zukunft, ja, in den Erfolg meines Unternehmens. So, und das kann sein, dass sich die Investition nach einem halben Jahr schon rentiert sozusagen oder erst nach einem Jahr. Aber würde ich diese Mitarbeiterin nicht einstellen, hätte ich ja überhaupt keine Zukunft. Also das muss man einfach heutzutage anders sehen. Und eine tolle Mitarbeiterin einzustellen, ist eine Investition. Und du willst auf keinen Fall, dass sie nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr weggeht und du all diese Investitionen umsonst getätigt hast und sie damit zu Kosten werden.
Ja, absolut. Und deshalb lohnt es sich eben auch mal, das Geben nochmal neu zu überdenken. Ne? Was sind denn als der Sachen, die ich gerade vorgelesen habe, so 4 bis 5 Tage Woche und die 38-Stunden-Woche Teilzeit, was sind denn so die Hauptargumente, die Friseure aktuell anziehen? Oder Tankkarte, Fahrtkosten, Privatparkplätze? Was sind so die Hauptpunkte, die gerade gut ziehen? Jetzt mal für die Unternehmer, die uns zuhören.
Also das hat sich nicht groß verändert zu der Studie, die wir damals durchgezogen haben.
Ja.
Ja, das sind ja grundsätzliche Werte, die ermittelt werden. Und grundsätzlich für alle Menschen, aber natürlich insbesondere in der Friseurbranche, ist das Wesentliche die emotionale Beziehung zum Chef oder zur Chefin. Wow. Weil du musst ja vorstellen, wenn ich für dich arbeite, Thomas, klar arbeite ich für dich, damit ich Arbeit habe. Ich mache auch Umsatz und von dem Umsatz kriegst du was ab. Ja. Aber letztendlich gebe ich dir ja meine Arbeitszeit. Also wenn ich 5 Jahre für dich arbeite, habe ich 5 Jahre meines Lebens, den Großteil meines Lebens, für dich verbracht. Und dann ist es mir natürlich wichtig, dass wir zwei uns gut verstehen, dass du mich wertschätzt und dass ich mich auf dich verlassen kann und wir eine positive emotionale Bindung haben. Und das Zweite direkt danach ist praktisch die Atmosphäre innerhalb des Teams.
Ja.
Ja. Mhm. Und als Nächstes kommt schon direkt die Atmosphäre oder das Verhältnis mit den Kunden, wie der Umgang mit den Kunden ist. Und dann kommen die monetären Teile, ja, und Weiterbildung und all solche Dinge, die dazugehören.
Aber die ersten 3 Punkte, die du gerade genannt hast, sind alle mit dem Begriff Beziehung zu überschreiben, ne? Beziehung zum Chef,
eindeutig,
zum Kunden und nichts an. Ich meine, das zum Beispiel steht ja noch gar nicht in den Stellenausschreibungen drin, ne? Also das ist ja fast noch die nächste Stufe, die man noch zünden könnte, liebe Unternehmer, die gerade Menschen suchen.
Also bei den Inseraten, ich weiß zufällig auswendig, weil ich diese Newsletter ja selbst erstellen muss, ja. Wenn du die liest oder wenn du dann online gehst, die waren auch tatsächlich, bei denen kam auch fast alle das Menschliche auch im Vordergrund. Ja, du hast ein tolles, motiviertes Team. Und du hast vorhin das so leicht dahingesagt, welches Unternehmen feiert denn wirklich den Geburtstag eines Unternehmers? Also ich meine, abgesehen davon, dass man einen Kuchen und eine Haarspraydose hinten in den Aufenthaltsraum stellt, sondern dass man tatsächlich deinen Geburtstag feiert.
Ja.
Dass du als so wichtig wahrgenommen hast, dass jetzt alle zusammenkommen, alle unterbrechen ihre Arbeit oder der Arbeitgeber opfert einen Teil, was weiß ich, der Arbeitszeit gegen Abend, um mit dir deinen Geburtstag zu feiern und dir Wertschätzung entgegenzubringen. Und dass diese Wertschätzung, ja, und ich glaube, das ist auch das gute Recht von jungen Menschen, von demjenigen, für den man arbeitet, auch Wertschätzung zu erfahren.
Dafür, dass man die Lebenszeit hingibt. Ne? Das finde ich auch das wieder unglaublich spannend und da fühle ich mich dir sehr verbunden, dass du diesen Wert Lebenszeit hier auch mit in den Ring wirfst. Ne? Also ich merke, du bist jemand, der wirklich das Herz für Friseure hat und aber auch das eigene Herz am rechten Fleck hat fürs eigene Leben. Ne? Also für dich steht nicht nur die Arbeit und Monetäres im Vordergrund, sondern für dich geht es wirklich um bessere, ja, Bedingungen in der Friseurbranche auch zu erschaffen. Ne?
Also ja, ich weiß nicht, damals bei den Amis gab es so einen Spruch, also man kann den jetzt natürlich nicht auf die Waage legen, aber das heißt, jedes Unternehmen, was durch Zahlen geführt wird, wird auch durch Zahlen sterben.
Oh, okay.
Also das heißt natürlich, wenn du immer nur nach deinen Zahlen und Umsätzen guckst und nicht nach all den anderen Werten, die da so sind, dann wirst du vielleicht tatsächlich Leute einstellen, die fürs Team Gift sind, die Atmosphäre vergiften oder auch mit den Kunden nicht gut umgehen können, ja, sondern das Menschliche oder der Charakter, der steht schon, also für mich auf jeden Fall im Vordergrund. Und ich sehe da auch gar keine Konflikte zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, weil natürlich, wenn du ein toller Chef bist und ich bin für dich ein toller Mitarbeiter, dann sind wir voneinander abhängig. Das ist wie eine Ehe und so eine Abhängigkeit ist ja auch toll. Also du musst dir Mühe geben, damit du es mit mir nicht versaust. Ich gebe mir Mühe, damit ich es mit dir nicht versaue. Wir schaffen eine gute Atmosphäre und ich bleibe vielleicht die 5 oder die nächsten 10 Jahre bei dir im Salon und wechsle nicht hin und her, nehme keine Kunden mit, gib mir Mühe, arbeite ordentlich, was sich natürlich bei deinem Unternehmenserfolg dann auch niederschlagen wird. Ja?
Absolut.
Und die Motivation oder auch das Engagement, das kommt auch dann durch eine gute Atmosphäre. Mhm. Und wie gesagt, die Jobinserate, die in diesem Newsletter kurz wiedergegeben sind, wenn du dir online gegangen bist, hast du gesehen, dass das Emotionale, die gute Atmosphäre und das Feiern und das Wohlfühlen in dem Salon auch für die Mitarbeiter, aber auch für die Kunden gilt. Also man versucht da eine tolle Atmosphäre für alle zu schaffen, einen guten Lebensbereich. Und tatsächlich haben jetzt verschiedene Instrumente gewählt, die wahrscheinlich auch für sie selbst wichtig sind. Also wenn du Personal suchst, wirst du in Zukunft nicht mehr genug Personal finden, um dann aus den Vollen zu schöpfen, sondern du wirst vielleicht auch eine Mama einstellen, die jetzt nach der Mama-Phase wieder zurück in den Job will. Und die kannst du nicht abends bis um 9 arbeiten lassen oder die kannst du nicht 5 Tage die Woche engagieren. Die braucht da ein bisschen Flexibilität. Und wenn das Kind krank ist, muss sie eben zu Hause bleiben. Oder wenn die Schule anruft, muss sie halt in der Lage sein, das Kind abzuholen. Es gibt auch viele, die ältere Leute pflegen oder ihre Eltern pflegen, die dann auch einen Tag dafür brauchen. Und bei den jungen Menschen, die haben das ja von uns gelernt, die legen natürlich auch Wert auf Freizeit oder auf eine gute Life-Balance. Und warum sollen sie das nicht haben? Also warum soll ihnen das nicht zustehen? Nur weil wir früher andere Werte hatten. Ich meine, gut, ich habe mich nachts in den Bars rumgetrieben und habe trotzdem den ganzen Tag gearbeitet. So war das Leben früher. Und heute hat es andere Werte, andere Bedeutung. Das Zwischenmenschliche, das Familie, die Freunde stehen in einem anderen Mittelpunkt.
Ja.
Und also dann... Ja.
An der Stelle, lieben Dank auch nochmal für dieses Lanzebrechen fast schon für die jüngere Welt. Ich selber bin ja nur gerade 40 geworden. Ich sehe mich ja auch in einem anderen Kontext, als wie meine Eltern das Thema Arbeitsleben gestaltet haben oder Großeltern. Weil wir einfach natürlich auch auf dem, was die Generation vor uns geschaffen haben, jetzt einen Richtungswechsel ausführen können. Umso besser, dass die Unternehmer das erkennen und da diesen Weg auch mitgehen. Das ist für mein Hauptthema, die neue Arbeitskultur, ein Riesengewinn und bin ich sehr froh drum. Gleichzeitig interessiert mich noch, wie beweglich sind denn die Friseure? Also die neue Jobs suchen. Ist denn da gerade Bewegung drin? Wechseln gerade mehr als sonst? Wie geht denn das gerade?
Also wir haben im Moment schon ganz gute Bewerbungen auf die von uns ausgeschriebenen Positionen. Wir haben aber auch viel weniger ausgeschriebene Positionen, als wir das normalerweise haben. Also sagen wir haben im Moment vielleicht 350 Jobs bei uns online. Normalerweise waren es in der Regel so um die 1200.
Oh.
Wobei natürlich sehr viele auch aus Kettensalons kommen, um das sozusagen.
Ja.
Die ganz besonders zu kämpfen haben auch jetzt. Und jetzt sind es eher wieder... Wie soll ich sagen, Friseursalons mit einem tolleren artistischen Niveau, die also mehr, wie soll ich sagen, Wunscherfüllungssalons sind jetzt für ihre Kunden als die anderen, die ihren Job machen und Pflicht erfüllen, die sich jetzt schon neu aufgestellt haben. Und ich habe mit vielen gesprochen, die das auch schon selbst für sich seit 2-3 Jahren so machen, dass sie zum Beispiel die 4-Tage-Woche haben. Ne? Das heißt, an 4 Tagen arbeiten die genauso viel, wie sie früher an 5 oder 6 Tagen gearbeitet haben. Natürlich musst du deinen Salon komplett umorientieren. Also du kannst nicht die Friseurinnen, die wertvoll sind, also es ist ja ein Lehrberuf über 3 Jahre, bei dem du noch eine Gesellenzeit hast. Und wenn du dann Menschen oder eine Spezies nimmst, die es wirklich nur noch selten gibt, wie echte Friseurinnen, Ja. Und lässt sie dann, was weiß ich, Regale putzen, Kaffee holen, den Müll runterbringen.
Oder presst sie in extrem enge Terminplanungsraster und sowas.
Ja, an, ne? Dann, das passt einfach nicht. Also als Unternehmer musst du dich ja am Markt orientieren und dein Unternehmen so ausrichten, dass du erfolgreich sein kannst.
Ja.
Und wenn du eben nur 5 tolle Friseure hast, dann musst du alles ringsrum so optimieren, dass es für die Kunden toller ist, dass es für deine Friseure toll ist und dass es für dich toll ist. Das bedarf natürlich, alte Mauern einfach einzubrechen und ja, die Dinge anders zu betrachten. Ne?
Mhm. Und Gewohnheiten loslassen ist aus meinem Wissen und als ausgebildeter Coach eine der größten Herausforderungen, weil mit jeder Gewohnheit, die du loslässt, natürlich auch ein Sicherheitsgefühl mit weggeht. Ne? Und diese Gewohnheiten, starre Öffnungszeiten, starre Arbeitszeitpläne wirklich mal loszulassen und es mal neu zu probieren. Da war jetzt diese ganze Corona-Phase fast schon, ich formuliere mich jetzt auch vorsichtig, aber fast schon ein Geschenk an die Branche, weil die ein oder andere Gewohnheit wirklich mal eingerissen wurde und plötzlich hat man gesehen, es geht auch anders. Ne? Also da habe ich so ein paar Episoden wie auch ein paar YouTube-Videos zum Thema Arbeitskultur, wo zum Beispiel ein Salon in einem Center plötzlich nur noch von 8 bis 15 Uhr aufmachen durfte, weil sonst die Security irgendwie nicht gepasst hätte. Und siehe da, sie mussten, sie haben es getan und hatten mehr Umsatz als vorher. Und natürlich Arbeitsbedingungen, die waren für Center-Situationen ja vollkommen unrealistisch eigentlich. Aber dort hat man es gesehen und Center macht wieder auf und dieser Salon bleibt in seinen Öffnungszeiten. Ja, also es funktioniert schon. Es war dieser Bruch, der da war, hat auch die Chance gegeben, wirklich Gewohnheiten mal loszulassen. Ne? Hm.
Also ich persönlich, also nicht nur jetzt wegen meinem jetzigen Job, sondern früher auch schon, der Arbeitsmarkt ist immer ein Frühindikator für die Wirtschaft.
Ja, okay. Ja.
Also wenn du auf den Arbeitsmarkt blickst, siehst du, wie sich der Markt entwickeln wird.
Okay, das ist ja, sag mal, was meinst du damit? Oder was?
Also zum Beispiel, du gehst auf, sagen wir, auf eine große Jobbörse wie Stepstone oder Indeed.
Ja.
Und du siehst, was da für Personal gesucht werden.
Ja.
Du würdest ja Personal in deinem Salon einstellen, weil du erwartest, also es hat was mit Erwartungen zu tun, ja, was die gesamte Wirtschaft beruht auf Erwartungen,
ja,
was du erwartest, wie sich die nächsten Monate entwickeln werden.
Mhm.
Wenn du denkst, ich erwarte, mein Geschäft wird sich super entwickeln, stelle ich Mitarbeiter ein.
Ja,
ist so klar. In dem Moment, wenn du siehst, dass viel Personal gesucht wird, kannst du eigentlich davon ausgehen, die meisten erwarten, dass sich der Arbeits- oder der Markt insgesamt positiv entwickelt.
Richtig, ja, richtig.
Wenn du wenig Jobinserate siehst oder wenig suchen, kann es entweder sein, dass die gedacht haben, nee, es hat sowieso keinen Sinn, was zu suchen, oder die meisten erwarten dann eben keine positive Entwicklung und gehen nicht in die Investition hinein.
Da macht mir jetzt natürlich deine Zahl, die du vor uns nanntest, 350 Inserate aktuell bei Jobagent, wertvolle Inserate, aber früher waren es auch schnell mal 1200. Das steht ja fast dafür, dass die Arbeitgeber gerade ein bisschen vorsichtig sind, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auf jeden Fall sagen, vorsichtig. Es sind ja auch jetzt Zeiten gewesen, in denen du nicht alle Mitarbeiter in den Salon holen konntest, vielleicht teilweise auch jetzt noch mit 2G oder 3G oder was es immer da für Regelungen gibt oder wer welche Entscheidungen getroffen hat. Die sind zurückhaltend, weil keiner genau weiß, wie es sich jetzt entwickeln wird. Und die wenigsten sind jetzt so risikofreudig und sagen, nee, die Situation ist cool, ich kann mir jetzt die besten Leute schnappen, bezahle ich halt ein bisschen mehr, im Zweifel sponsere ich die 2-3 Monate, aber habe dann für die nächsten 3-4 Jahre ein Top-Team am Start.
Ja.
Es hat so was mit der eigenen Risikofreudigkeit und der Einstellung zu tun und mit den Erwartungen, wie man denkt, dass ein Markt sich entwickelt.
Mhm.
Also wir sind ja teilweise jetzt im Moment auch in einem oder anderen Bereich bei uns noch in Kurzarbeit,
ja,
weil tatsächlich gar nicht alle Mitarbeiter wir einsetzen können, sozusagen.
Mhm. Okay.
Aber nichtsdestotrotz habe ich beschlossen, nee, so kann das jetzt hier nicht weitergehen mit dem Kurzarbeit. Ich habe da die Nase voll. ich will, dass wir, was weiß ich, wenn 2022 startet, ab Januar super am Start sind und das Ding gleich von Anfang an rumreißen, ja, und uns toll aufstellen, zwei neue Mitarbeiter eingestellt. Und wenn dann halt im Januar oder im Februar Corona noch schwierig ist, gut, dann ist das halt so, dann sponsere ich das. Aber ich bin jetzt zwei tollen Menschen über den Weg gelaufen und muss sagen, ob ich das jetzt gerade heute brauche oder nicht, aber die sind so super, ich kann die gar nicht wegschicken, ich muss die haben.
Das ist ja also auch nochmal eine wunderbare Sicht, ne? Also jetzt sich wirklich intensiv um Kollegen, um neue Kollegen zu bemühen und vielleicht sich ein oder zwei Perlen, also mit Perle meine ich einfach Menschen, die wirklich zum eigenen Schmuck des Salons passen, ne? Sich wirklich, ja, an Land zu ziehen, ne? Und sie eventuell erstmal noch ein Stück zu sponsern. Aber das gefällt mir sehr gut, diese Sicht, nicht erst zu suchen, wenn es dann auf einmal wieder losgeht, sondern vielleicht schon ein bisschen mehr mit Puffer vorneweg sich da neu aufzustellen. Ne?
Ja, du musst ja auch sehen, dass es gab natürlich viele faire Saloninhaber, es gibt aber auch Saloninhaberinnen einer anderen Kultur, die teilweise Gehälter schwarz bezahlt haben, also ganz klar, die auch die Leute in Kurzarbeit geschickt haben und weil teilweise natürlich Gehälter schwarz gezahlt wurden, da auch kein Kuck oder irgendwie was rüberkommt. Ja. Die das natürlich dann auch hinnehmen, dass ihre Mitarbeiter dann auch privat schwarz weiterarbeiten oder Kunden betreuen. Das Problem tritt ja dann auf, wie soll ich sagen, so ein Mitarbeiter fühlt sich natürlich dann plötzlich alleine gelassen in der Situation. Und es gibt viele Saloninhaber tatsächlich, die sich dann 3, 4, 6 Monate mit ihren Mitarbeitern weder getroffen haben, noch die irgendwie unterstützt haben, sondern die einfach weggetaucht sind. Mhm. Und das vergisst so eine Mitarbeiterin natürlich nicht. Ja. Und wenn sich da eine andere Chance bietet, jemand zu finden, auf den man sich verlassen kann, wo das Ganze eine faire Nummer ist, dann werden die dazu sagen, ja.
Also das heißt, auf meine Frage vorhin, wie beweglich sind denn gerade die Mitarbeiter oder die Arbeitnehmer? Würdest du sagen, da ist gerade schon Bewegung drin auch, oder?
Also für mich ist es zum Beispiel so, dass ich spreche die Leute an, von denen ich möchte, dass sie mit mir arbeiten. Also entweder durch eine Anzeige oder einfach auch persönlich auf der Straße oder wenn ich irgendwo bin und jemand ist total super, sage ich, boah, jemand wie dich da, den hätte ich gerne im Team. Ja. Und so würde ich das tatsächlich auch machen. Klar, wir schalten auch Anzeigen, wenn wir Personal suchen, ja, einfach auch, um die Leute zu sehen, die wir nicht kennen oder die wir nicht treffen. Ja. Aber ich halte auch grundsätzlich immer die Augen offen, ob ich jemand ganz tollen über den Weg laufe, die für unser Team super sind. Oder ich setze eben mein Team ein und sage, hey, wir wollen noch ein bisschen wachsen, bringt jemand mit, der genauso super ist wie ihr. Und wenn die sich bei mir gut aufgehoben fühlen und mich als Unternehmer und das Unternehmen an sich super finden, dann werden die auch jemand mitbringen, wenn sie jemand kennen.
Aber da sind wir nochmal an einem wichtigen Punkt, den du gerade anschneidest. Ich habe manchmal das Gefühl, dass in den Unternehmen, also wir Friseure sind ja eigentlich auch alle extrem vernetzt untereinander, ne? Und ich frage mich manchmal, wenn so eine sehr dünne Personaldecke in Unternehmen da ist, warum eben nicht die Menschen, die im Unternehmen sind, ihre eigenen Kontakte auch mal aktivieren, ne? Ihre eigene Vernetztheit und der eigentlich über die Verbindungen, die es da gibt, dann doch irgendein Zufluss entstehen könnte, ne? Das eine ist suchen per Annonce und per Anzeige und wie auch immer. Das andere ist aber wirklich auch mal die eigenen Mitarbeiter wirklich mal ins Feld zu geben, sozusagen. Ne?
Ja, aber dann müsstest du ihnen ja auch einen entsprechenden, Anführungsstrichen, einen entsprechenden Auftrag mitgeben, auch denen natürlich sagen, was du suchst und wen du suchst, genau. Und was sie selbst davon haben und was sie nicht davon haben, weil das könnte ja sein, dass sie sagen, oh scheiße, ich kenne jemanden, aber die ist besser als ich, wenn der mich einstellt oder die einstellt, dann sehe ich alt aus, ja, oder bin nicht mehr so beliebt, weil die dann wiederum beliebter ist oder erfolgreicher ist. Und auf der anderen Seite vielleicht ist die Atmosphäre im Salon auch gar nicht so toll, wie der Arbeitgeber sich das einbildet. Und die sagen, nee, ich komme schon klar, aber ich würde es jetzt nicht weiterempfehlen wollen.
Ja.
Oder die wissen gar nicht, nach wem sie Ausschau halten sollen. Ja, das ist ja wie, wenn du deinen Kunden sagst, ja, empfehlen Sie mich weiter. Und der Kunde geht raus, wo soll er dich weiterempfehlen? Ich meine, auf dem Friedhof bei einer Beerdigung, der übrigens hier, mein Friseur macht tolle Haare, ja, zu demjenigen, der gerade gestorben ist. Also das das wird ja oft verpasst. Also wenn du auf der nächsten Party bist und du siehst jemand mit tollen Haaren oder sowas, empfehle mich doch gerne weiter, dass ich mich immer freue über neue Kunden. Aber du bist natürlich meine VIP-Kundin. Du hast immer bei mir die erste Wahl für einen Termin.
Ja.
Ja, so ist es ja bei Mitarbeitern auch. Wenn du dann Mitarbeiter, also du bist ja jetzt ein sympathischer Typ. Wenn ich jetzt dich im Salon arbeiten hätte, würde ich sagen, hier Thomas, ich finde dich total geil. Ja, und du weißt seit 2-3 Jahren, dass ich mich super finde, dass du einen coolen Job machst, dass wir ein gutes Gespann sind, dass der Salon super läuft, dass du eine gute Karriere vor dir hast. Und ich sage, hier Thomas, ich finde dich total geil. Kannst du nicht noch jemand mitbringen, der genauso ist wie du, der so engagiert ist wie du und so cool drauf ist, mit dem du dich super verstehst?
Ja. Ja. Also das würde ich fast als einen der Tipps, habe ich am Anfang gar nicht gesagt, aber ich gebe am Ende von solchen Podcast-Episoden immer ganz gern auch nochmal so ein kleines Tippbündel raus. Und ich glaube, das, was jetzt in diesen letzten Minuten von dir gesprochen wurde, ist wirklich Tipp Nummer 1. Wenn ich möchte, dass sich Menschen bei mir bewerben, das eigene Team bewusst zu aktivieren und nicht nur zu sagen, sucht mal Leute, sondern auch mit dem Team vielleicht mal den Workshop zu machen. Was ist denn eigentlich toll bei uns? Was bieten wir denn eigentlich an? Und was für Menschen suchen wir eigentlich? Also, dass man da wirklich präziser wird, um auch die Chance zu haben, dass was kommt. Ne?
Du, und ich würde ja sogar sagen, also das kommt jetzt wirklich selten vor, aber wir haben ja immer wieder Salons, die bei uns Texte eingeben oder in Auftrag geben für die Personalsuche. Und da stehen die wildesten Geschichten drin. Und wenn du dann fragst, ja, aber warum soll denn jemand für sich arbeiten? Dann denken sich die Arbeitgeber natürlich irgendwas aus. Warum? Aber viel interessanter wäre es ja, sich rumzudrehen und seine 10 Mitarbeiter zu fragen, jetzt ganz im Ernst, Fische bei die Futter, warum arbeitet ihr bei mir?
Ja.
Und dann kann es ja durchaus auch frustrierend sein, dass der eine sagt, du, dein Salon liegt auf dem Weg zur Kita. Da komme ich hier vorbei. Für mich ist das Leben super. Ich habe keinen Stress, ich komme hier zum Arbeiten, dann hole ich mein Kind von der Kita ab und gehe nach Hause. Das ist für mich das Größte.
Ja.
Ja, also dann hast du einen tollen Punkt, den du jetzt vielleicht gar nicht selbst im Kopf hattest, aber du könntest durchaus sagen, ey, ja, das ist ja eine geile Nummer, habe ich überhaupt noch nicht dran gedacht. Ich habe 4 Zielgruppen, die ich ansprechen will als potenzielle Mitarbeiter. Ja. Eine davon ist Mamas, weil ich in der Nähe von der Kita bin und weil ich denen, was weiß ich, sag, ihr könnt an 3 oder 4 oder 5 Tagen arbeiten, ihr habt eine flexible Teilzeit, Wambo, und könnte dann durchaus erwarten, dass aus der Gruppe Personal oder Neubewerbung reinkommt. Oder wenn andere sagen, ja, wir haben hier so eine tolle Atmosphäre, ja, oder ich arbeite hier, weil, keine Ahnung, es wird dich mit Sicherheit überraschen, warum die Menschen für dich arbeiten. Und diese 4, 5 Gründe, die die nennen, das wäre für mich Inhalt von einem tollen Jobangebot.
Absolut. Also Knut, das ist Tipp Nummer 2. Wirklich mit dem Team mal reden und sich ja der Wahrhaftigkeit auch hingeben und eventuell überrascht sein, woran es liegt. Vielleicht ist auch das Ego kurz ein bisschen gekränkt, aber zum Schluss hast du hinterher eine wirkliche Chance, etwas in Gang zu setzen, was auch wirklich was bewegt. Also das finde ich total wertvoll. Und als Tipp Nummer 3, der mir jetzt gerade nochmal kommt aus dem ganzen Gespräch, von was wir jetzt hier geführt haben, wirklich mehr auf die Mitarbeiterbedürfnisse einzugehen, ne?
Also, ja, und Tipp Nummer 5 ist definitiv, oder 4, wenn du jemand Tollen über den Weg läufst und auch du hast im Moment vielleicht keinen Arbeitsplatz zu vergeben,
ja,
stell den trotzdem ein. Lass den nicht vorbeiziehen.
Ja, genau.
Ja. Und Tipp Nummer 5 ist, für mich würde Persönlichkeit mehr zählen als die handwerklichen Fähigkeiten. Da bin ich mir sicher, das könnte ich jemand beibringen. Das machen wir hier auch.
Ja.
Aber der Charakter ist wesentlich für jemand, wenn dir ein gutes, erfolgreiches Team wichtig ist, ja, und du bist kein Ego-Shooter, dann willst du, dass das Team gut zusammenpasst. Und so erfolgreicher ist das. Also Persönlichkeit und Charakter wäre für mich ausschlaggebender als ein Zeugnis oder ein Lebenslauf.
Knut, Tipp Nummer 5 vom Allerfeinsten. Lieben herzlichen Dank. Ich guck mal kurz auf die Uhr. Wir sind schon über 1 Stunde hier gerade
am Start. Ja, und das ist ein umfangreiches Thema.
Absolut und absolut lohnenswert. Also lieben Dank für deine vielen Insider-Sachen, die du hier heute auch geteilt hast mit uns. Wenn ich rechts auf meinen Zettel gucke, stelle ich fest, wir hatten noch das Thema neue Salonmodelle und du hast das Thema KI, künstliche Intelligenz, noch mit auf den Schirm geworfen. Aber da machen wir einfach nochmal eine neue Episode.
Ja, so machen wir das.
Genau, weil sonst wird das heute hier zu viel. Ich bin unglaublich dankbar, dass du das heute mit mir hier gemacht hast. Ich freue mich, das schon jetzt rauszusenden. Ja, in zwei Tagen geht das dann raus über YouTube und alles. Und ich freue mich sehr darüber, weil wir einfach da als Branchengestalter, wir zwei, du und ich, wirklich wieder was bewegen konnten. Denn der Arbeitsmarkt ist halt auch ein Teil des Fundaments unserer Branche.
Ja. Und die Frage, die du mir vorhin gestellt hast, dann, warum machst du das überhaupt? Ja. Klar, in einer anderen Branche wäre ich vielleicht schon reich oder keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich wie bei dir. Für mich schlägt einfach das Herz dieser Branche. Ja? Ich mag ein paar Sachen. Ich mag Friseursalons, ich mag Friseure und ich mag Frisuren. Ja. Und das beschäftigt mich einfach von morgens bis abends. So ist das seit 30 Jahren. Ich komme aus der Nummer nicht raus. Ich will in keine andere Branche. Ich war schon, das hat mir nicht gefallen. Das ist das, was mich emotional bewegt, wo ich jeden Morgen aufstehe und sage, ja, das ist total geil, da kommen neue Kollektionen raus. Das muss ich online bringen.
Ja, genau. Lieben Dank, dass du das machst, dass du mit so viel Herzblut bei der Sache bist. Lieben Dank für dieses tolle Interview, für das tolle Gespräch. Wir schicken das raus. Und ich drücke jetzt mal die Stopptaste.
Ciao, mach's gut, Thomas.
Dankeschön. Danke dir. Danke, Knut. Ciao.